Thema unserer Predigtreihe ist ja Sehnsucht nach weniger. Das hört sich ja spannend an. Eigentlich denkt man immer Sehnsucht nach mehr. Nein, es geht um Sehnsucht nach weniger. Natürlich redet die Bibel auch ganz viel über mehr. Aber manchmal wird das Mehr erst sichtbar, wo wir eine Sehnsucht entwickeln für das Wenige, für den Einzelnen. Und das ist auch das, was uns heute Morgen so ein bisschen beschäftigen wird. So Schlüsselvers zu dieser Predigtreihe ist eigentlich, als Johannes, einer, der schon vor Jesus so Menschen aufmerksam gemacht hat darauf, da kommt einer, der ist viel größer wie ich, dem würde ich nicht mal sogar die Schuhe binden wollen oder lösen, also so den einfachsten Dienst eines Sklaven, da bin ich gar nicht würdig. Und dieser Johannes hat mal gesagt, also es ist an der Zeit, ich sollte abnehmen, er zunehmen. Und damit hat er nicht das Äußere gemeint, denn der hat sich nur von Honig und was weiß ich, Heuschrecken ernährt. Und die Bibel erzählt, er hatte ganz einfach in der Wüste gelebt. Also da ging es nicht so sehr um äußeres Abnehmen, das ist ja heute eher das Thema. Nee, er hat gemerkt, da geht es darum, dass einfach dieser Jesus größer wird in meinem Leben. Und im Grunde geht es bei unserer Predigtreihe genau um diesen Kerngedanken, dass Jesus größer wird in uns. Und heute Morgen ist der Gedanke der, weil der Einzelne zählt. Ja, Jesus sieht absolut den Einzelnen. Das ist unwahrscheinlich tröstlich. Aber ich will euch nicht verheimlichen, das ist auch herausfordernd, wenn Jesus den Einzelnen sieht. Na, auf der einen Seite tröstlich, gleichzeitig aber herausfordernd, weil Jesus kennt dich, er sieht dich. Ich hätte mal so gesagt, Jesus durchschaut dich. Ihr könnt mich nicht wirklich durchschauen. Ich könnte viel spielen. Gott sieht mein Herz. Meine Frau kennt mich neben Jesus wahrscheinlich am besten. Ne? Aber nicht, auch sie durchschaut mich nicht immer. Ne? Also da hat man schon so, wahrscheinlich so. Jeder hat so seine eigene Geheimnisse. Ja, deshalb Jesus sieht den Einzelnen, ist zurzeit auf der einen Seite etwas total Mutmachendes, aber sind wir auch ganz ehrlich, das ist auch gleichzeitig ganz schön herausfordernd. Wer sich mit dem Leben von Jesus beschäftigt, wer mal in der Bibel liest, und das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, da werden viele Ereignisse von Jesus beschrieben. Und da merken wir, als Jesus auf dieser Welt war, da war er beständig von Menschen umgeben. Manchmal konnte er sich gar nicht retten vor diesen Massen. Sie strömten, sie wollten ihn hören, sie wollten sehen, was er tat, seine Taten, seine Worte hören, und er konnte sich manchmal, ja, musste fast aus dieser Menschenmasse herausfliehen. Und manchmal könnte man ja sagen, ah Jesus, das war doch genial, also endlich ganz viele Massen. Ich würde mal so sagen, das würde mir jetzt schon gefallen, wenn wir jetzt heute im großen Saal wären und da wären vielleicht 1000 Leute da. Ne? Also man liebt doch die Massen. Vielleicht sind es auch nur die Prediger, die die Massen lieben. Ich weiß es nicht. Aber Jesus war das nie genug. Bei ihm zählte immer der Einzelne. Und sind wir mal ehrlich, gefällt es uns nicht manchmal auch, wenn wir in der Masse untertauchen können? Kennt ihr das? Da wird irgendjemand gesucht und da ist eine große Menschenmenge. Du denkst, der sieht hoffentlich mich nicht. Du versteckst dich, dass er ja dich nicht sieht. Weil man liebt es ja nicht so sehr, auf dem Präsentierteller plötzlich zu sein. Aber im Grunde war Jesus schon auch so unterwegs. Da erzählt uns Lukas eine Geschichte von Jesus. Und er erzählt uns, dass er unterwegs war. Und da war einer, der hieß Zachäus. Der war wohl relativ klein und er hat gedacht, naja, wenn da so viele Menschenmassen sind, da sehe ich ja gar nichts von Jesus. Und er ist auf den Baum geklettert und hat gedacht, naja, da bin ich. Das sieht man mich gar nicht. Und ich kann aus der besten Perspektive alles beobachten, dachte er. Und plötzlich hält Jesus an. Da waren unwahrscheinlich viele Leute mit ihm, hält er an. Und er sagt, hey Zachäus, genau, dich sehe ich. Du zählst jetzt gerade. Mich interessieren gar nicht all die anderen. Ich will einfach mal mit dir etwas unternehmen, bei dir zu Hause sein, mit dir reden. Und da merken wir, das war vielleicht gar nicht ganz so einfach für den Zachäus. Aber Jesus sah ihn. Und Jesus spricht ihn an. Und Jesus fordert ihn heraus. Wer die Geschichte weiterliest, man kann sie in Lukas 19 nachlesen, der entdeckt, dass dieser Zachäus so berührt war, weil er eigentlich jemand war, die Leute haben eher einen Bogen um ihn gemacht. Weil damals Zöllner zu sein, ne, also die Römer hatten das Ganze ja unterteilt in verschiedene Regionen und so Landesgrenzen, da konnte man immer dann Zoll zahlen. Und das waren ja eigentlich Verräter, diese Zöllner. Die haben ja die Juden verraten, denn die haben zusammengearbeitet mit diesen Römern. Und dabei haben sie immer noch kräftig in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Und so einer war Zachäus. Und er hat gedacht, mit mir will eigentlich niemand was zu tun haben. Aber Jesus sagt, doch, genau, mit dir will ich etwas zu tun haben. Du bist mir wichtig. Und sein ganzes Leben wurde umgekrempelt, nur deshalb, weil Jesus ihn sah. Und deshalb würde ich sagen, wenn er uns sieht, wenn Jesus uns sieht, dann wird das unser ganzes Leben umkrempeln. Wir werden zu anderen Menschen werden, die andere Werte haben, die andere Dinge verteilen. Davor hat er immer gerne in die eigene Tasche gesteckt, so nach dem Motto, ich muss ja schon für mich selber sorgen. Und plötzlich sagt er, also ich will den Armen geben. Da merken wir, Jesus begegnet dem Einzelnen, aber das lässt den Einzelnen auch nicht so, wie er ist. Das fordert ganz schön heraus. An unzähligen Stellen im Neuen Testament lesen wir, Jesus sah. Er sieht zum Beispiel die zwei Brüder, Simon, Petrus und Andreas, seinen Bruder. Er sieht sie bei ihrer Arbeit und er sagt, ihr beiden, folgt mir nach, seid mit mir unterwegs. Und da merken wir, wenn Jesus Menschen sieht, ist das gleichzeitig auch herausfordernd, mit ihm auf den Weg sich zu machen. Und da sind wir ja so bei dem, wo wir sagen, das wünschen wir uns als Gemeinde. Wir wünschen uns das eine, dass Menschen mitten im Leben diesen Gott entdecken. So wie Zachäus, mitten im Leben entdeckt er Gott, er begegnet ihm. Und wir wünschen uns, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie dann sich auf den Weg machen und ihm Schritt für Schritt folgen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Und ich glaube, da sind wir ganz nah am Herzen Jesu. Dafür hat Gott seine Gemeinde, seine Kirche in diese Welt gesetzt. Und Jesus ruft Einzelne in die Nachfolge. Und dabei geht es um Jesus. Dietrich Bonhoeffer, der ja aufgrund auch einfach seiner Lebenssituation am Ende des Krieges sein Leben gelassen hat, der hat ein herausforderndes Buch geschrieben, Nachfolge. Und in diesem Buch, das sagt er unter anderem, ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist eine Idee, es ist ein Mythos. Und da merken wir, im Kern geht es, Jesus sieht den Einzelnen, aber er fordert uns dann auch heraus, ihm nachzufolgen. Jesus nimmt sich immer Zeit für das Gespräch mit dem Einzelnen. Dann nimmt er sich Zeit für einen Gelehrten, man würde sagen, einen Theologe der damaligen Zeit, einen Nikodemus. Johannes Kapitel 3 können wir das lesen. Mit dem trifft er sich sogar, ich hätte mal gesagt, die ganze Nacht. Und redet mit ihm und erklärt ihm. Er nimmt sich auch Zeit für eine Frau. In der Bibel wird sie einfach beschrieben als eine Samariterin. Das waren Leute, die waren nicht so ganz anerkannt bei den Juden, weil die waren nicht wirklich fromm. Die hatten sich so vermischt mit allem Möglichen. Und das erleben wir heute auch. Menschen haben nicht nur eines. Sie sagen, umso mehr Religion, umso mehr. Also wir nehmen von allem ein bisschen was und das ist am Ende das Beste. Jesus fordert sie heraus. Und sagt, ich allein bin es, der dir Wasser geben kann. Im Sinne, ich allein bin es, der dir das Lebensnotwendige für deine Seele geben kann. Und da ist ein Bartimäus, um nur noch mal eine kleine, man könnte den ganzen Morgen fortfahren, diese Erlebnisse von der Zeit Jesu zu beschreiben. Da ist ein Bartimäus, ein Blinder, und er hört plötzlich, wow, da ist Jesus in der Stadt. Und er hat schon gehört, wenn Jesus da ist, das ist immer gut für die Leute. Und er hatte Hoffnung. Und er schreit. Aber da waren so viele Menschen, Jesus hat ihn gar nicht gehört. Und die Leute haben gesagt, jetzt hör doch endlich auf, es geht doch nicht um dich jetzt. Halt einfach dein Maul. Aber der hat umso lauter gerufen, umso mehr geschrien. Und Jesus hat ihn gehört. Ja, Jesus hört. Und er hat ihm die Augen geöffnet. Und Bartimäus war glücklich. Ja, Jesus investiert sich in Einzelne. Aber kommen wir noch ein bisschen fokussierter. Jesus investiert sich über die Maßen in 12 Männer. Gut, Lukas Kapitel 8 sagt uns, da waren auch einige Frauen. Also, ihr lieben Frauen, nicht, dass ihr jetzt denkt, es geht ja hier nur um Männer. Wie kann es denn anders sein? Nein, lest mal Lukas 8 und ihr werdet entdecken, da waren auch Frauen. Aber wir müssen schon sagen, er hat sich in diese 12 investiert. Das heißt jetzt nicht, Jesus sieht nur die Männer. Kein Thema, das wäre ein ganz anderes. Das können wir mal entfalten, nicht heute Morgen. Aber denk einfach daran, da bist du auch gemein. Mir geht es so ein bisschen um diesen Gedanken. Ja, er investiert sich in eine Gruppe von 12 Menschen. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, ich habe nur ein Beispiel herausgegriffen. Er war ja mit ihnen beständig unterwegs. Was mir da gefallen hat, ist, er nimmt sie beiseite. Also, und das hat er ja ganz oft getan. Er war mit der Masse unterwegs, aber im Grunde war niemand so eng und intensiv, so nah mit ihm zusammen wie diese 12. Und da merken wir, Jesus war sich dessen bewusst, ich kann nicht mich in die ganze Masse investieren. Stellt euch mal vor, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kommt, der alle Macht hat, er begreift, nee, das gelingt mir nicht. Ich muss mich in ein paar wenige von ganzem Herzen investieren. Und das tut er. Er investiert in diese Gruppe dieser 12 Jünger. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann finden wir das faszinierend. Im Grunde waren diese 12, ich hätte mal gesagt, wie wir. Außer du sagst, naja, ich bin ja sowieso was Besseres. Also ich rag ja aus der normalen Schicht der Bevölkerung heraus. Naja, dann hätte ich gesagt, dann hättest du nicht zu den 12 gehört. Weil das waren eigentlich so ganz Otto Normalo, würde man vielleicht sagen. Deshalb nicht harmlos, aber sie gehörten nicht zur Elite, zur oberen Schicht. Interessant, die gehörten auch nicht zur geistlichen Elite der damaligen Zeit. Erst viel später, als Paulus kam, da hatten sie dann endlich mal einen Theologen. Denn der war Pharisäer, der war gebildet und geschult und das war ja auch wichtig, dass er dann kam. Das merkt man ja auch. Petrus sagt dann später mal, also wenn der schreibt, da verstehe ich die Hälfte schon nicht. Ne? Also das ist manchmal schwierig zu begreifen, was der schreibt. Und da merken wir, diese 12 waren einfache Menschen. Ist eigentlich interessant, oder? Also Jesus, er plant die größte Aktion der Rettung. Und wen wählt er aus? 12 Normalos. Und da merken wir, diese 12, das ist eigentlich nichts Unerreichbares. Da könnten wir, du und ich, genauso dabei sein. Die waren nahbar, zum Anfassen nicht abgehoben. Die hatten ihre Schwächen, ihre Fehler, ihr Versagen, aber sie hatten trotz allem auch eine innere Bereitschaft, mit Jesus unterwegs zu sein. Nicht immer geradlinig, nicht immer ohne Umwege. nicht immer ohne Situation, wo sie gesagt haben, naja, es ist uns ein bisschen zu viel. Und es war schon ein ganz bunter Haufen. Also das war auch nicht so homogen, so nach dem Motto, wir nehmen alles, die Leute derselben, dann kommen die gut miteinander aus. Das war, denk mal, da war einer, der war ein Zelot. Also wenn man sich mal damit, das waren eigentlich, man müsste fast sagen, also von, das war er dann sicher nicht mehr, also mit Jesus unterwegs, aber sonst waren das Terroristen, also die haben mit Gewalt versucht, so da ans Ziel zu kommen. Da gehörte einer dazu, sagt uns die Bibel. Einer war ein Zolleinnehmer, stellt euch mal vor, ne? Also der da die Leute abgezockt hat und Jesus sagt, Matthäus, okay, du kannst mit mir kommen. Und das andere waren wahrscheinlich gewöhnliche Handwerker. Wir wissen eine ganze Gruppe, vier auf jeden Fall waren Fischer, vielleicht noch mehr. Gewöhnliche Menschen und alle aus dem Norden. Und der Norden war ohnehin ein bisschen, das war so rebellisch, das war so abseits vom geistlichen Zentrum von Jerusalem, wo die Elite war, da vom Norden waren die. Und diese 12 hatte Jesus ausgewählt. Und er hatte keinen Plan B. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, dann begreifen wir etwas von dieser Überzeugung von Jesus, dass der Einzelne bei ihm zählt, dass der Einzelne so wichtig ist. Und er vertraute darauf, dass die 12 fähig waren, die größte Rettungsaktion, die er durch sein Sterben am Kreuz und mit der Himmelfahrt, dass danach sie in der Lage waren, das umzusetzen, das zu leiten und das zu entwickeln. Und deshalb setzte er alles auf diese eine Karte dieser 12. Er traute es ihnen zu. Und er wusste, wenn die ihm folgen, wenn der Geist Gottes, der ja der Geist Christi ist, das ist ja dann im Pfingsten passiert, wenn der Raum in diesen einfachen, gewöhnlichen Menschen findet, dann kommt etwas Gewaltiges ins Rollen. Und so war es. Jesus und seine Jünger, wir lesen immer wieder, und sie folgten ihm. Das hat sie ausgezeichnet, die Jünger. Sie folgten Jesus. Wie gesagt, nicht immer geradlinig, nicht immer ganz schnell, aber trotzdem über die lange Perspektive gesprochen, galt für sie, sie folgten Jesus. Sie waren Jünger, Mathetes heißt es, Schüler, Lernende, das ist, was sie waren. Und mit ihnen verbrachte Jesus die meiste Zeit. Die waren ja beständig zusammen, den ganzen Tag, die Nacht, die waren immer zusammen. Sie erlebten ihn in der Öffentlichkeit, aber sie erlebten diesen Jesus auch im ganz Privaten. Die haben alles miterlebt. Und das ist ja so spannend, ne? Ist ja schön, wenn du sagst, ja, du kannst mich schon in der Öffentlichkeit, da können wir uns schon begegnen, ne? Aber so im ganz Privaten, da will man doch manchmal auch unter sich sein. Da will man nicht, dass irgendjemand reinschaut. Aber die Jünger haben reingeschaut. Sie durften reinschauen. Sie durften genau sehen, wie hat dieser Jesus wirklich gelebt? Wie hat er seinen Alltag bewältigt? Sie hörten von ihm tiefere Einsichten. Manchmal hat er die Jünger beiseite genommen und gesagt, ich erkläre euch das jetzt nochmal richtig. Ja, sie erfuhren tiefere Einsichten. Sie erlebten ihn auch, wenn er in die Stille ging, hat er sie manchmal alleine gelassen, weil er manchmal auch nur er mit seinem Vater allein sein wollte. Sie erkannten auch, dass er manchmal müde wurde, da schlief er doch plötzlich ein im Boot und sie gehen fast unter und es kümmert ihn gar nicht. Also wie kann denn dieser Herr einfach müde werden? Ja, sie haben gemerkt, er ist auch Mensch. Jesus, Gottes Sohn und Mensch, beides in einer Person zu 100%. Und sie erlebten auf der einen Seite einfach so, wie er klar und deutlich Menschen herausfordert, die Heuchler herausgefordert hat, seine Klarheit ihnen gegenüber, aber auch seine tiefe Liebe zu den einzelnen Menschen, zu den Sündern und eine tiefe Traurigkeit, als er über Jerusalem weinte und trotzdem eine Entschiedenheit, von ihm seinen Weg zu gehen. Und Jesus gab nicht auf. Er gab nicht auf, als sein Thomas immer mal wieder sagte, also wenn es so weitergeht, dann ist doch am besten, dass wir gleich mit ihm sterben. Also, ne, also so, der einfach so nicht mehr so wollte. Aber nicht nur der war ja dann manchmal schwierig. Ne? Da gab es Jakobus und Johannes, die hätten sich immer gerne gleich sofort zum Richter aufgespielt und gesagt, du hopp, aber mit denen machen wir gleich hier mal Schluss. Da waren Petrus, das waren übereifriger, vorlauter. Und da war auch ein Judas. In den hat er sich auch investiert. Und am Ende hat er ihn verraten. Und hätte der Kerl sich nicht das Leben genommen, ich glaube, Jesus wäre ihm wieder begegnet. Damit sage ich nicht, was mit ihm dann schlussendlich passiert ist. Das müssen wir jetzt nicht in die Tiefe analysieren, aber Jesus begegnet jedem, selbst der, der ihn verrät. Denken wir an Petrus, der hat ihm ja auch gesagt, nee, den kenne ich gar nicht, also mit dem habe ich noch nie was zu tun gehabt. Und da merken wir, Jesus gibt auch da nicht auf. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, diese 12 werden zu Multiplikatoren. Er gibt am Ende vor seiner Himmelfahrt ihnen einen Auftrag. Er sagt, darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Er sagt also, jetzt habe ich euch gesagt, wie es geht und jetzt seid ihr dran. Jetzt ist das genau euer Job, was ich jetzt gemacht habe. Ihr habt es von mir gesehen und jetzt seid ihr dran. Und da merken wir plötzlich so, Jesus sieht zwar den Einzelnen, er investiert sich in eine kleine Gruppe, aber gleichzeitig fordert es diese Gruppe auch total heraus. Also was Jesus sich erdacht hat mit diesen 12, das wünscht er sich für jeden einzelnen Menschen. Er wünscht sich, dass Menschen sich so auf den Weg machen, mit ihm unterwegs sind. Und deshalb würde ich mal sagen, du bist bei Jesus in der Lehre, wenn du sagst, Jesus, okay, ich folge dir. Dann bist du bei ihm in der Lehre, dann zählst du. Ich weiß nicht, wer von euch eine Lehre absolviert hat, müsst jetzt keine Hand heben. Ich habe Maschinenschlosser gelernt. Ich bin in die Lehre gegangen. Aber ich bin schon viel früher in die Lehre gegangen. Da war mein Großvater, der war Mechaniker. Und was ich von meinem Großvater gelernt habe, davon profitiere ich bis heute noch. Das war für mich eine ganz prägende Gestalt in meiner Kinderzeit. Natürlich, auch von meinen Eltern, die waren genauso so prägend. Der Opa hatte manchmal ein bisschen mehr Zeit, weil der war ja schon zu Hause und er lebte nur im Haus daneben. Und er hat mein Leben entscheidend geprägt. Auch was meine praktischen Fähigkeiten bis heute angeht, die habe ich von diesem Mann gelernt. Der hat mir dafür eine Inspiration gegeben. Und dann bin ich in die Lehre gegangen. Und da hatte ich zum Glück einen guten Lehrmeister. Ich weiß heute noch seinen Namen. Und er hatte in mir und in den jungen Männern der Ausbildung, waren auch Frauen dabei, etwas gesehen und es herausgeholt. Und so, wenn schon Menschen das tun, können wir nur sagen, Jesus, du bist der beste Lehrmeister. Wir sind bei dir in der Lehre, in der Ausbildung. Er traut uns ganz viel zu. Und er sagt, da wo du lebst, da wird etwas von mir sichtbar. Das traut er uns zu. Stell dir mal vor, genau das. Weil das hat er zu seinen Jüngern auch gesagt. Also, ich schicke euch schon mal vorab aus, 2 und 2, probiert es mal aus und ich bin einfach mit euch. Und das gilt heute genauso für uns, dass Jesus sagt, ich traue dir zu, dass da, wo du bist, da bin ich. Weil du von mir lernst. Weil du etwas von dem Reich Gottes, von dieser Herrschaft Gottes, von diesen Prinzipien Gottes, die lebst du in deinem Alltag. Da, wo du bist, da bin ich. Und da merken wir, dass bei ihm der Einzelne so wichtig ist. Bonhoeffer, er schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben Folgendes: Es kommt in einer christlichen Gemeinschaft alles darauf an, dass jeder Einzelne ein unentbehrliches Glied einer Kette wird. Jeder Einzelne ist wichtig. Wenn wir seine Jünger sind, und das finde ich nochmal einen gewaltigen Gedanke, sagt Jesus, dann seid ihr auch meine Freunde. Das steht nur einmal im Neuen Testament. Johannes hat es niedergeschrieben. Dann seid ihr meine Freunde. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, sagt er. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wir sind Freunde, nicht mehr Diener. Natürlich redet Jesus ganz viel über die Haltung des Dienens. Die ist damit jetzt so nach dem Motto, na okay, dann ist ja das endlich aufgehoben, müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, wer unter euch groß sein will, der soll euer aller Diener sein. Das wird nicht aufgelöst. Aber Jesus sagt, auf der Beziehungsebene seid ihr nicht nur Knechte, Sklaven, ihr seid meine Freunde. Warum? Weil ich mit euch alles geteilt habe. Nicht nur mein Leben für euch gegeben, ich habe mit euch alles geteilt. Und da merken wir, Jesus spricht eine Beziehungsebene an. Die Haltung des Dienens, wie gesagt, die gilt nach wie vor. Aber wir haben eine andere Beziehung. Wir sind Freunde. Und Jesus möchte, dass wir wahrnehmen, wir leben mit ihm auf einer intimen Ebene der Beziehung. Im Zeitalter von Facebook und Freunde hat der Begriff irgendwie an Wert oder könnte an Wert verlieren. Man hat so viele Freunde, aber sind das alles Freunde? Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und er meinte, für euch gebe ich mein Leben, für euch gebe ich alles. Und ich habe euch alles gesagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Wir sind offen und ehrlich miteinander unterwegs. Freundschaft ist etwas Inniges, sehr Persönliches. Da zählt das Wenige, das Innige, das Besondere und nicht die Masse. Ich habe Freunde. Aber die Freunde, die mir ganz eng sind, die gehen wahrscheinlich an diese fünf Finger. Und da gibt es nochmal eigentlich einen Freund, ein zweiter, der da ganz nah dran ist. Ja, Freunde ist etwas so Wichtiges für unser Leben. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Jesus hält uns also nicht auf Abstand, sondern er sagt, ihr wisst Bescheid, ich will mit euch unterwegs sein. Philios ist das Wort, das hier gebraucht wird. Es beschreibt eigentlich jemand, der wertvoll ist, der geliebt ist, zu dem eine enge, vertrauensvolle Beziehung besteht, ein Band der Freundschaft, das verbindet. Und jetzt merken wir ja, das ist auch herausfordernd, wenn wir Freunde sind, oder? Weil was steht denn da vorne dran? Ich lese es jetzt erst hinterher. So nach dem Motto, jetzt habe ich euch den Mund wässrig gemacht. Jetzt kommt noch das dicke Ende. Nee, Jesus hat mit dem dicken Ende angefangen. Er hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Aha. Ist es jetzt so zu sagen, also hey, hier ist dann die Anforderung. Im Grunde ist Jesus ehrlich. Und er sagt, Freundschaft braucht ein Miteinander, wo Herz und Herz auch Ja zueinander sagen. Jesus folgen ist herausfordernd. Es ist nicht immer nur einfach und bequem, aber es lohnt sich, Freund zu sein mit diesem genialen Gott, mit diesem wunderbaren Herrn. Jesus ist also sehr klar, Freundschaft hat einen Preis. Sie ist nicht der Beliebigkeit ausgeliefert, so nach dem Motto, mach was du willst, aber wir sind Freunde. Nein, die Menschen, die innige Freunde von mir sind, das sind Menschen, mit denen ich ganz viel Gleiches teile. Und die mit mir gehen durch schöne Zeiten und auch durch schwierige Zeiten. Die da nicht sagen, naja, jetzt ist er nicht mehr so gut drauf, dann. Nee, die alles mit einem durchstehen. Gemeinsame Werte, gemeinsam geteilte Anliegen, Interessen, ehrliche, offene Kommunikation. Freunde teilen Gemeinsames. Das ist, was Jesus meint. Und interessant ist, dass ja dieser Text, Johannes Kapitel 15, die sich in der Bibel da mit dem Text vertraut sind, die wissen, was in Johannes 15 steht. Da steht etwas vom Weinstock und der Rebe. Und was haben wir jetzt hier? Eine Rebe, die ist letztes Jahr gewachsen. Also die ist von hier gewachsen. Und das habe ich gar nicht festgestellt, weil als die Blätter da waren, da ist es da einfach so da drüber gewachsen. Aber jetzt wird daraus nichts mehr werden. Warum? Weil keine Verbindung mehr da ist zum Weinstock. Ne? Die ist abgeschnitten worden. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also da merken wir was von dieser Freundschaft, von dieser Enge, von dieser Intensität, die Jesus beschreibt. Und er sagt, ja, manchmal, wenn du Rebe bist, also nicht so nach dem Motto, so die eine Rebe, also dich will ich nicht mehr, schneide ich einfach ab, aber die Rebe, die behalte ich. Nee, er sagt, jeder von uns ist im ganz vollen Sinne des Wortes an diesem Weinstock. Und an diesem Weinstock muss man manchmal beschneiden. Also ich musste das jetzt wegschneiden, nicht für euch, sondern weil ich das nicht will. Das ist einfach zu viel. Ich habe da so einen Zaun und da wächst es. Und wenn da jetzt nochmal eine Rebe da drüber wächst, da fällt der Zaun zusammen. Ich muss das beschneiden, damit am Ende der Weinstock gut wächst und dass der auch gut Frucht bringt. Und Jesus sagt, genau so ist es. Ne? Auch da merken wir Sehnsucht nach weniger, oder? Auch bei diesem Thema Weinstock geht es um Sehnsucht nach weniger. Weniger ist mehr. Und in dieser Fokussierung auf den Einzelnen, es entsteht Großes, wenn der Einzelne zählt. Und lasst mich so zum Ende nochmal an einen weiteren wichtigen Punkt kommen. Ich glaube, Gott will, dass wir so unterwegs sind, wie er unterwegs ist. Wenn bei ihm der Einzelne zählt, dann ist es auch eine Haltung, die wir als seine Nachfolger haben. Der Einzelne zählt. Zeit nehmen für den einen Menschen. Wir können nur ein begrenztes Maß an Beziehungen pflegen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Jesus wusste, ich kann nicht zu der ganzen Masse so eine enge Beziehung pflegen wie zu den Zwölfen. Er musste sich konzentrieren auf ein paar wenige, auf 12 Menschen. Paulus hat dasselbe praktiziert. Er hat ein enges Mitarbeiterteam, in die hat er sich investiert. Der Auftrag, die Welt zu Jüngern zu machen, überfordert uns, weil wir die Masse sehen. Und wir denken, wie können wir dieser Aufgabe denn überhaupt nachkommen? Aber denkt mal wie Jesus. Und wenn es dir gelingt, in ein paar wenige Menschen dich zu investieren, dann geschieht daraus Multiplikation. Großes entsteht, wenn auch in unserem Leben der Einzelne zählt. Die Gefahr ist, dass wir ganz schnell aufgeben, wenn wir sagen, die Aufgabe ist zu groß. Das schaffen wir nie. Aber wenn wir als einzelne Menschen sehen, dann geschieht durch die Investition in einzelne Multiplikation. Überlege mal, denke mal darüber nach. In wen würdest du dich investieren? Wem schenkst du mehr Zeit? Und manchmal machen wir das nicht. Und es ist eigentlich schade, dass wir es nicht machen. Ich habe mir bewusst vorgenommen, mein Leben hat sich Gott sei Dank verändert. Ich bin früher von einem Termin zum anderen gerannt. Ich genieße es, mir Zeit zu haben für einzelne Menschen. Und ich nehme mir Zeit. Manche aus der Runde wissen das, weil sie das schon in Anspruch genommen haben. Und ich nehme mir Zeit. Ich investiere mich in Menschen. Gerade habe ich gesagt, du, ich nehme mir eine Stunde Zeit in der Woche. Wenn du Zeit hast, ich habe Zeit für dich. Ich nehme mir eine Stunde Zeit. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist. Wir machen es manchmal nicht, weil wir sagen, oh, ich kann ich nicht. Aber denk doch an einen Menschen. Und ich glaube, dass das multiplikativ ist. Wenn wir darüber nachdenken, in wen kann ich mich investieren? Und da merken wir, da kann wirklich Gutes passieren, Großes gelingen. Wir können nicht für alle da sein. Wo entdeckst du Menschen, die willig sind, denen du etwas weitergeben kannst? Menschen, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen. Investiere dich in ehrliche, aufrichtige Beziehungen. Menschen, die wachsen wollen in der Nachfolge. Ja, nimm du sie an der Hand. Und gib ihnen etwas von dem weiter, was du hast. Wähle nicht die Masse. Überlege, investiere dich in wenige. Und ich glaube, dass darin auch ein Schlüssel liegt für das, wie Gott sein Reich sieht. Und das fordert uns aber heraus. Da ist jeder Einzelne von uns heute Morgen herausgefordert, darüber nachzudenken. Wo und in wen möchte ich? Wem möchte ich Zeit schenken? Wem möchte ich Raum geben? Mit wem möchte ich im Gebet, im Austausch, im Leben teilen unterwegs sein? Nicht im Sinne, ich bin viel besser und du bist noch lang nicht da. Es ist eine Frage der Herzenshaltung und ich glaube, das bewegt etwas. Zum Schluss ein Zitat von C.S. Lewis. Bei Jesus zählt der Einzelne. Als Jesus starb, sagt C.S. Lewis, starb er für jeden Einzelnen von uns, als ob jeder der einzige Mensch auf dieser Welt wäre. Stell dir das mal vor. Jesus wäre diesen Weg gegangen nur für dich. Und von dieser Perspektive öffnet sich unser Herz, wo wir sagen, Jesus, dir will ich folgen. Und wenn wir Jesus folgen, dann heißt es im Grunde ganz automatisch, dass wir werden wie er. Und das heißt auch an einer Stelle, dass wir uns wiederum in andere Menschen investieren werden. Das ist Nachfolge. Und ich wünsche mir, dass du mit diesem Gedanken unterwegs bist, vor Gott, mit dir selber. Wo möchte ich das leben? Aber dass du an erster Stelle an diesem Punkt unterwegs bist, ja, Jesus, du siehst mich. Ich als Einzelner bin dir wichtig. Und denk darüber nach, Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du der einzige Mensch wärst, dann hätte er es für dich getan. Und an diesem Gedanken möchte ich stehen bleiben. Ich glaube, das andere ist so eine Herausforderung, wo ich mir wünsche, dass du das mitnimmst und wirklich darüber nachdenkst, In wen möchte ich nochmal, wem möchte ich nochmal mehr Zeit schenken? Und wenn jeder von uns das tut, glaube ich, dass das Multiplikation ist der Nachfolge. Aber ausgehend ist es von diesem einen Punkt, der Einzelne zählt bei Jesus. Du zählst bei ihm. Heute Morgen bist du wichtig für ihn. Und wenn nur du in diesem Raum wärst, wäre Jesus gegenwärtig für dich. Es ist nicht die Masse, es ist der Einzelne. Und wenn du noch keinen so einen Schritt getan hast zu Jesus hin, wenn du ihm dein Vertrauen noch nicht gegeben hast, wenn du noch nicht dich entschieden hast, Jesus zu folgen, dann ist heute Morgen eine Einladung dazu, einen ersten Schritt zu tun. Es fängt ganz einfach mit einem Ja an. Ja, Jesus, ich will dir folgen. Jesus, ich will das annehmen, dass du am Kreuz alles für mich getan hast, dass du dort gestorben bist, damit ich leben kann mit dir und mit Gott in Gemeinschaft leben kann, hier auf dieser Erde, aber auch in Ewigkeit. Und Nachfolge ist dann ein lebenslanger Prozess. Aber es beginnt mit einem ersten Ja. Ja, Jesus, ich will, dass du Herr meines Lebens bist. Ich will mit dir gehen. Und ich möchte an der Stelle uns einladen, dass wir so eine Haltung des Gebets einnehmen, dass wir unsere Augen schließen, dass wir wahrnehmen, wir sind in Gottes Gegenwart. Und wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, ich will so einen ersten Schritt bekennen, ich habe mich noch nicht aufgemacht, Jesus zu folgen, aber ich will so einen ersten Schritt tun, dem werden andere folgen. Aber der erste Schritt ist wichtig, dass weitere folgen. Du sagst, ich will annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich will, dass er mein Herr ist, dass er mir meine Schuld vergibt und ich will ihm folgen. Wenn du das sagen willst heute Morgen, dann lade ich dich ein, als ein Zeichen deines Ja, einfach deine Hand zu heben. Du musst nichts sagen, einfach deine Hand heben. Ich will für dich beten. Es ist ein erster wichtiger Schritt. Eine Lebenswende, nicht ohne, sondern mit Jesus zu leben. Ist jemand heute Morgen da, der das bekennen will, so einen ersten Schritt mit Jesus, dann darfst du gerne jetzt deine Hand heben. Dankeschön. Gott, du bist liebevoll, du bist gut, du kennst uns, wir sind dir wichtig. Das haben wir heute Morgen ein Stück betrachtet und können es nie in der Weise entfalten, wie es wirklich ist. Aber bei dir zählt der Einzelne. Und ich wünsche mir, dass du das jedem ganz tief in sein Herz hineinprägst, bei dir zählt der Einzelne. Und du freust dich über Menschen, die so einen ersten Schritt tun, die sind dir wichtig, weil sie vom Tod zum Leben hineintreten, zu einem Leben mit dir. Und deshalb segne du Menschen, segne du gerade auch jetzt die Person, die diesen ersten Schritt so bewusst auch bekannt hat, Herr. Und ich will dich bitten, dass du auch uns hilfst, wo wir stehen, dass wir bereit sind, weil wir dir wichtig sind, dass wir die Schritte gehen, die für uns dran sind. Und Jesus, öffne uns auch die Augen und das Herz, dass wir begreifen, ja, was es bedeutet, so wie du, sich in andere Menschen zu investieren. Danke, Herr. Amen.